Liebe Gemeinde, als ich im Konfirmandenunterricht war, da haben wir darüber gesprochen, was Sakramente sind. Abendmahl und Taufe. Und da habe ich gelernt, Sakramente sind das, was Jesus eingesetzt hat und wo Wort und Tat zusammenkommen. Und das war auch die Begründung von dem Pfarrer, bei dem ich im Konfirmandenunterricht war, warum er einige Dinge, die in der katholischen Kirche als Sakramente gelten, nicht als Sakrament anerkannte, weil dort nicht die direkte Einsetzung von Jesus gegeben ist. Und dann hat er gesagt, eigentlich haben die ja die Fußwaschung vergessen. Und dann habe ich immer gedacht, wieso denn die Fußwaschung? Ist denn das auch direkt von Jesus eingesetzt? Und wir haben es ja gerade gehört, das ist der Bericht aus dem Johannesevangelium, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Es ist kein Sakrament, auch nicht in der katholischen Kirche. Der Papst geht aber heute Abend und wäscht Menschen die Füße. 2017 zum Beispiel, da hat er gesagt, alle haben das Recht, sich zu irren, ist in ein Gefängnis gefahren, wo ehemalige Mafia-Mitglieder inhaftiert sind und hat denen die Füße gewaschen. 12 Gefangene wurden ausgesucht, darunter auch ein Gefangener muslimischen Glaubens, der dabei war, zum Christentum zu konvertieren, und auch 3 Frauen. Und diesen Häftlingen hat der Papst dann die Füße gewaschen. So ist es in Rom Tradition. Kein Sakrament, aber Tradition. Was bedeutete denn die Fußwaschung zur Zeit Jesu? Heute kennen wir das ja nicht mehr, dass wir einander die Füße waschen, außer beim Papst in Rom vielleicht. Die Füße wuschen sich die Menschen damals aus 2 Gründen. Es hatte einmal hygienische Gründe und einmal kann man so das vielleicht kultische Gründe nennen. Also meistens wurden die Füße gewaschen beim Übergang von der Straße zum Haus oder beim Übergang von der Straße zum Tempel. Der Dreck der Straße sollte draußen bleiben. So wie viele ja auch, wenn sie ins Haus gehen, heute die Schuhe ausziehen. Man will von draußen den Dreck nicht ins Reine bringen. Und deshalb, wenn man Sandalen trägt, wie zur Zeit Jesu üblich, hatte man staubige Füße und der Staub musste ab, bevor man es ins Haus ging. Das war, wenn man so will, die Fußwaschung, wenn man sich selber die Füße gewaschen hat. Und dann gab es ja noch das, dass man anderen die Füße wusch. Das tat man, um dem anderen Ehre zu erweisen oder es ihm so bequem wie möglich zu machen. Und das geschah auch, als zum Beispiel bei der Gastfreundschaft, wenn der Gast kam, dass der Gastgeber ihm dann die Füße gewaschen hat. Und wenn man sich dann weiter umguckt, wo war das üblich mit der Fußwaschung, dass einer dem anderen die Füße wäscht, dann findet man im babylonischen Talmud 3 Verhältnisse, wo die Fußwaschung üblich war. Erstens, der Schüler wäscht seinem Lehrer die Füße. Zweitens, die Ehefrau wäscht ihrem Mann die Füße. Drittens, Kinder waschen ihrem Vater die Füße. Das Besondere an dieser Fußwaschung, von der wir gerade gehört haben, ist, dass Jesus ihnen die Füße wäscht, als sie schon zu Tische liegen. Also sie sind schon beim Gastmahl während des Essens. Also sie haben gar nicht mehr dreckige Füße von der Straße. Und trotzdem übernimmt Jesus hier die Rolle, die traditionell der Frau, dem Schüler oder dem Diener vorbehalten war. Verkehrte Welt, denken die dort die Füße gewaschen bekommen. Und wir hören das ja auch deutlich bei dem Widerspruch von Petrus. Das geht doch nicht, warum wäscht er mir die Füße? Und dann will Petrus es natürlich auch ein bisschen übertreiben und sagt, dann wasch mich doch ganz, die Füße reichen nicht. Und am Ende heißt es dann, das neue Gebot, dass einer den anderen liebe und in der Liebe Jesu bleibe. Dieses Gebot, was dort im Griechischen mit Gebot übersetzt wird, wenn wir uns das jetzt vorstellen, was das wohl zur Zeit Jesu war, dann würde man das Mitzwa nennen, also eine Regel, wie die Rabbiner aufstellen. Und hier ist ja nicht die Regel, die er aufstellt, wascht einander die Füße, sondern Jesus stellt die Regel auf, sie sollen einander lieben. Und diese Fußwaschung, die Jesus vornimmt, ist das Zeichen seiner Liebe zu den Jüngern. Das heißt, er begibt sich in eine dienende, er tut ihnen was Gutes. Ja? Also die Fußwaschung ist ein Zeichen beim Dienst für den Nächsten, ein Zeichen der Liebe. Und hab dann überlegt, ist das heute eigentlich immer noch so? Und ich bin dann auf ein sehr interessantes Buch gestoßen von der Schriftsteller Katja Oskamp, der Schriftstellerin. Die war, wie sie selber sagt, zu der Zeit Mitte 40 und fand ihr Leben fad. Das Kind war aus dem Haus, der Mann war krank und die Schriftstellerei, der sie sich gewidmet hatte, die klappte nicht so recht. Es war also rundum für sie enttäuschend und fad. Und da hat sie beschlossen, was für andere vielleicht einem Scheitern gleichkäme: ich werde Fußpflegerin. Also professionelle Fußwäscherin, wenn man so will. Also gehört natürlich noch mehr dazu. Und eine von diesen Erzählungen, also sie hat dann Leuten die Füße gepflegt und hat das aufgeschrieben. Und dieses Buch ist dann ein großer Erfolg geworden. Und ich lese Ihnen jetzt mal eine Begegnung mit einer Frau, der sie die Füße gewaschen hat, vor. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, ich werde das gleich mal versuchen, so ein bisschen zu imitieren, aber ich kann das nicht richtig. Das spielt alles in Ost-Berlin, in dem Plattenbaubezirk Marzahn. Frau Oskamp schreibt: Frau Guse parkte den Rollator, hängte die Jacke an den Garderobenständer, atmete schwer. Mit ihrer Einkaufstasche wackelte sie in den Fußpflegeraum. Sie setzte sich auf den Fußpflegestuhl. Ich helfe ihr, Schuhe und Strümpfe auszuziehen, kremple die Hosenbeine hoch. Zusammen stellen wir ihre Füße ins vorbereitete Fußbad. Ich zupfe zwei Handschuhe aus der Packung und streife sie über. Frau Guse, zugewandt, die erwähnt, dass sie Brustkrebs hatte, was sie jedes Mal an dieser Stelle tut. Worauf ich nicke und sage, was ich jedes Mal an dieser Stelle sage, dass die Operation bald 7 Jahre zurückliegt und dass die Tabletten, die sie seither einnehmen muss, schreckliche Nebenwirkungen zeigen, zum Beispiel Atemnot und Durchfall. Auf einen ahnungslosen Anfänger mag es hirnrissig wirken, dass sich Frau Guse ihre eigenen Beschwerden aufzähle, die sie natürlich kennt. Der Profi hingegen weiß, dass nur ein Bruchteil jeder Kommunikation dem reinen Informationsaustausch dient. Der große Rest ist etwas anderes. Und in diesem großen Rest tummeln Frau Guse und ich uns in virtuoser Verquickung. Auf mein zu rechter Zeit gefallenes Stichwort Durchfall sagt sie erwartungsgemäß, dass sie sich manchmal gar nicht aus dem Haus traut, aus Angst, sich in die Hose zu machen. Frau Guse und ich könnten sogar die Texte tauschen. Ich jedenfalls beherrsche beide Parts auswendig, denn wir führen alle 6 Wochen exakt das gleiche Gespräch. Das sei aber blöd, antworte ich, und nun nickt Frau Guse und lächelt ihr selig schiefes Lächeln, das sie noch bei den schaurigsten Themen beibehält, was mich stets verwundert und beeindruckt. Und dann sagt sie, als hätte sie es noch nie gesagt: alle seit der Operation, seit der Operationen, erst seit der Operation, vorher hatte ich das nicht. Seit der Operationen erst, vorher nicht, erst seit der Operation. Wobei sie, weil sie sieht, dass ich das Peeling in den Händen verteile, ihr Handtuch auf dem Schoß bereitlegt, das Mitgebrachte, das die wahre Stammkundin auszeichnet, die nämlich immer ein Handtuch dabei hat, wofür sie selbstverständlich ein Lob von mir bekommt und indem ich erkläre, dass wir, also meine Kolleginnen und ich, dankbar sind für diese freundliche Mitarbeit der Kundschaft, die uns hilft, den Wäscheberg zu minimieren. Wechseln wir elegant von den Krankheiten zum Haushalt und ich kauere mich vor Frau Guse und die Schüssel, muss nur die Hände öffnen, schon hebt Frau Guse den linken Fuß aus dem Wasser, hält ihn mir hin. Und ich bearbeite die Ferse, Sohle, Längsgewölbe, Spann, fahre mit den Fingern zwischen die Zehen, schruppe die alten Hautschüppchen ab, wie es Magdalena einst mit den Füßen von Jesus tat, wobei biblische Motive nicht unbedingt das zentrale Thema in der Unterhaltung zwischen Frau Guse und mir bilden. Und ich Frau Guses Füße auch nicht mit meinen Haaren abtrockne, sondern mit dem Handtuch, dem mitgebrachten. Und zwar gründlich. Soweit Katja Ostkamp. Bei der Fußpflege entsteht zwischen diesen beiden Frauen ein Gespräch, das ich in seinem Verlauf wohltuende Seelsorge nennen würde. Die Fußpflegerin hilft Frau Guse und da entsteht eine Verbindung, so wie Frau Ostkamp als Fußpflegerin zu all ihren Klientinnen und Klienten eine gute Verbindung hat. Sie beschreibt mit Vertrauen und Sympathie die Eigenarten der Leute, die zu ihr kommen. Und da ist wohl eine Intimität und auch eine Nähe. Und ich denke, sowas kann vielleicht nur über einen dampfenden Fußbad entstehen. Dietrich Bonhoeffer schrieb 1944 in einem Brief aus der Haft: Es gibt aber kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann. Da bekommt es gar nicht auf die Zahl, sondern auf die Intensität an. Schließlich sind menschliche Beziehungen doch einfach das Wichtigste im Leben. Daran kann auch der moderne Leistungsmensch nichts ändern. Soweit Bonhoeffer. Jesus, der Herr und Lehrer der Gemeinschaft von 12 Jüngern, dient ihnen, indem er ihnen die Füße wäscht. Und dieser Dienst ist ja ein Dienst, den sonst Servicepersonal oder Gastgeber übernehmen. Er ist für die anderen da und er zeigt ihnen da etwas. Er sagt dann: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe mich dann gefragt, wie sehe wohl unsere Welt oder unsere Gesellschaft aus, wenn wir dieses Ritual des gegenseitigen Füßewaschens als Zeichen der Liebe wieder einführen würden. Wenn zum Beispiel der Schulleiter nach den Sommerferien, wenn die Schüler wieder zurück in die Schule kommen, denen mal die Füße waschen würde. Oder wenn die Pfarrer und Pfarrerinnen in der Gemeinde auf dem Gemeindefest den Mitarbeitern die Füße waschen würden. Oder wenn unser Bürgermeister den Obdachlosen in der Stadt die Füße waschen würde. Oder wenn der Chef vom Krankenhaus, Herr Hütte, mal den ganzen Pflegehelferinnen auf den Stationen die Füße waschen würde. Vielleicht würde dann ja auch mehr Verständnis für andere Leute entstehen. Vielleicht würde dann ja auch über dem dampfenden Fußbad eine Nähe entstehen und ein größeres Verständnis für den anderen wäre da. Jesus setzt mit seinem Gebot voraus: Wer glaubt, der liebt. Er meint damit, wer also Liebe empfangen hat von Gott, der gibt die weiter. Der behält die nicht für sich. Und es ist die größte Liebe oder ein Zeichen der größten Liebe, wenn der liebende Mensch, der will ja für den anderen das Beste. Und wenn wer liebt, der kann von sich auch mal absehen und dann dem anderen in Liebe begegnen. Ich habe gedacht, wie kann man das denn rein praktisch machen? In unserer Gemeinde hier. Es gibt ja Menschen, die sind in der Gemeinde und die liebe ich. Meine Frau zum Beispiel. Aber es gibt auch Menschen in der Gemeinde, die kenne ich nur vom Namen oder vom Sehen oder vielleicht gibt es auch Menschen in der Gemeinde, die ich noch nie gesehen habe. Und ich habe gedacht, vielleicht, wenn wir schon nicht einander die Füße waschen, können wir ja vielleicht ein Gebet der Liebe machen. Also ich bete oft für Leute, die mir auf dem Herzen liegen. Und ich habe dann gedacht, wie könnte denn so ein Liebesgebet aussehen? Also vielleicht fangen Sie nicht gleich an mit den Leuten, wenn ich Ihnen das jetzt so als Tipp gebe, die Sie vielleicht abgrundtief unsympathisch finden oder wo Sie vielleicht einen leichten Anflug von Abneigung oder Hass haben, sondern vielleicht fangen Sie einfach mal mit einer Person an, der Sie, sagen wir mal, relativ neutral gegenüberstehen. Beten Sie für diese Person. Beten Sie für diese Person und Sie können ja zum Beispiel Gott darum bitten zu sagen, für diese andere Person, ich bete dich darum, dass die sicher ist in ihrem Leben. Ich bitte dich darum, um Gesundheit für diese Person. Oder ich bitte dich darum, dass diese Person, die ich gar nicht kenne, wo ich vielleicht nur den Namen weiß, dass sie glücklich ist. Und vielleicht, dass sie mit Leichtigkeit leben kann, dass nicht alles so schwer ist. Und diese Wünsche, wenn man die dann im Gebet immer wieder für eine Person, man kann ja auch mal wechseln nach einer Woche, wenn man eine Woche für eine Person gebetet hat, kann man ja für die nächste beten, kann sich diese Wünsche vornehmen. Also um Leichtigkeit, Gesundheit, Sicherheit und Glück. Vielleicht haben Sie auch andere Dinge, die Ihnen wichtig sind. Dann würde ich das mal so geistige Fußwaschung nennen. Und wenn wir das alle hier machen würden in der Gemeinde, vielleicht passiert dann ja was, dass auch dann zwischen uns vielleicht so eine, es muss ja nicht gleich so eine Intimität entstehen wie zwischen Frau Guse und Frau Oskamp, aber vielleicht doch eine Nähe und zumindest ein Wohlwollen im Herzen anderen Gemeindegliedern. Und dann kann das ja auch eine Form sein, wie wir hier in Liebe miteinander leben, denn an der Liebe soll man uns ja erkennen, sagt Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.